Wir haben gedacht, dass gerade in der aktuellen Situation die Frage, was ist eigentlich mit der Kooperation mit Brasilien unter der Regierung Thema? Was kann man da eigentlich machen? Was sollte man machen? Es hat zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich der Aspekt der Kooperation mit und in der Zivilgesellschaft, also wo deutsche NGOs und die Hilfswerke eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur also Deutsche, auch Schweizer und Österreichische sind hier vertreten. Gerade HEX spielt da auch eine wichtige Rolle in der Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Und andererseits aber natürlich auch die staatliche Kooperation, also was GIZ, KfW vor allem in Brasilien machen. Und da ist natürlich gleich die Frage, also ich war am Anfang der Woche in Bonn, es waren dort eine Reihe von Vertretern brasilianischer NGOs und indigener Nationen. Sonja Guajajara von Coyabi hat einen bewegenden Appell gehalten dort und die Regierung Thema schwerstens angeklagt und beschuldigt, ne, nicht nur Kürzungen vorzubereiten, nicht nur diese vielen Maßnahmen, von denen wir gehört haben, Einschränkung der Schutzgebiete, die indigene Behörde FUNAI völlig politischen Einflüssen zu unterwerfen, sondern tatsächlich auch Massaker und Gewalt gegen indigene Völker und traditionelle Gemeinschaften zuzulassen und zu promovieren. Die CPT hat, wir haben es, glaube ich, gestern schon gehört, ein Relatorio veröffentlicht, die die Zunahme der Gewalt im Land deutlich dokumentiert. Also es geht nicht nur, es geht um viel mehr als um Kürzungen oder Haushaltseinschränkungen. Es geht um eine dramatische Situation der Menschenrechte. Wie kann in dieser Situation eigentlich noch Kooperation funktionieren, die mit diesem Staat unter dieser Regierung zusammenarbeiten muss? Das ist eine Frage speziell an Anselm natürlich, aber auch an die Frage, das ist schon die zweite Frage, die sich mehr an Julia richtet. Wir haben auch in den letzten Jahren, das ist jetzt nicht nur mit Richtung Thema verbunden, hat sich gar nicht damit verändert, einen gewissen Rückzug von klassischen Partnern der internationalen Kooperation, auch aus dem kirchlichen Umfeld in Brasilien gesehen, also wichtige Akteure aus Holland zum Beispiel haben sich zurückgezogen und auch die deutschen Hilfswerke scheinen eher ihre Mittel zu verringern zu Brasilien. In einer Lage, die so zugespitzt ist, wie wir sie jetzt gehört haben, was sind die Herausforderungen auch an die nichtstaatliche Kooperation? Was wären eure Wünsche, eure Vorschläge dafür, wie sie in diesen schweren Zeiten auszusehen hat und sich entwickeln sollte? Und die dritte und letzte Frage oder Provokation ist, ich war ja jetzt im Sommer, in unseren Sommerferien in Brasilien, ich war in Pará und saß dort abends mit einigen NGOs und einer Vertreterin des Ministerios Público zusammen und die hat mich gefragt, Thomas, red doch mal mit deinen Leuten aus der GEZ, die du kennst, mit deinen alten Freunden, was ist eigentlich mit der GEZ los, was ist mit der deutschen Kooperation los, die deutsche Kooperation, die so gute Sachen gemacht hat in Brasilien, warum macht die heute so zweifelhafte Sachen? Das bezog sich auf, also das Positive ist zum Beispiel im Rahmen des Pilotprogramms damals für den Tropenwälder ist die Markierung indigener Völker unterstützt worden in dem Programm PP Taul. Das waren alles Aktionen, die auf einen tiefen Konsens mit der Zivilgesellschaft aufbauten. Und jetzt ist GIZ mit drei Programmen eigentlich in Brasilien vertreten, die diesen Konsens nicht mehr haben und die von der Zivilgesellschaft sehr stark kritisiert werden. Das eine sind die im Rahmen von RED, also diese Reduzierung von Entwaldung im Rahmen des Klimapolitik-Programme in den Acre und jetzt auf Mato Grosso aufgebaut werden. Red Early Movers heißt das Ganze, ne? Die von der Zivilgesellschaft mit sehr großer Sorge und Kritik begleitet werden, mit Teilen der Zivilgesellschaft. Das andere ist Terra Legal und CAR. CAR ist die Umweltlizenzierung, wo von brasilianischen NGOs und auch vor allem vom Ministerio Público Zweifel erhoben werden, ob diese Maßnahmen, die beide auch positive Aspekte haben, nicht auch sehr stark zum Landraub, zu neuen Formen der Grillagen in Amazonien beitragen. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Wer da mehr darüber lesen will, kann das im Dossier auch tun, zu Terra Legal und CAR, also der Umweltlizenzierung. Aber auf jeden Fall sind diese Programme deutlich umstritten. Sie werden von wichtigen Akteuren der Zivilgesellschaft stark kritisiert, auch vom Ministerio Público. Also nicht nur von der klassischen Zivilgesellschaft, auch vom Ministerio Público. Während es andererseits eine Agenda gäbe, leicht vorzustellen ist, die auch wieder einen Konsens mit der Zivilgesellschaft herstellen könnte. Also Stärkung der indigenen Schutzgebiete, Stärkung der Rechte von indigenen Völkern, Stärkung anderer Schutzgebiete in Amazonien. Also man kann sich eine ganze Reihe von Sachen vorstellen, wo die Kooperation wieder in größerem Konsens arbeiten könnte. Warum passiert das nicht? Das sind jetzt meine beiden Fragen oder Provokationen an euch. Ich weiß nicht, wer von euch beginnen will. Das haben wir jetzt nicht vorher festgelegt. Wer möchte beginnen?
Tja, jetzt geht es um alles oder nichts. Also hier muss man durch die Feuerprobe. Wir haben gestern Abend noch gefeiert und jetzt geht es um diese wirklich harten Themen, diese unglaublich sensiblen Themen. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen mich zu sammeln. Internationale Kooperation und Zusammenarbeit, jetzt nichtstaatliche Akteure aus meiner Sicht, ist dermaßen komplex, dass auch die brasilianische Zivilgesellschaft unglaubliche Anstrengungen unternehmen muss, um das Ganze zu verstehen. Wir müssen auch immer wieder klar machen, dass die Zusammenarbeit mit Brasilien auch auf internationalem Parkett noch wichtig ist, denn viele haben das inzwischen ja in Abrede gestellt oder streichen Mittel und ihr Engagement zurück, fahren es zurück. Unser Netzwerk besteht um multilaterale Kooperationen zu begleiten, brasilianische Partnerorganisationen und ökumenische Hilfswerke verschiedenster Provenienz in Europa. Wir waren sehr viele, 260 Partnerorganisationen und 7 große Hilfswerke. Heute sind es nur noch 3 Hilfswerke und 70 bis 80 Partner. Woher rührt nun dieser Rückgang? Die Regierungen haben ihre Position gegenüber Brasilien in den letzten Jahren überdacht und haben den Hilfswerken natürlich auch für Brasilien weniger Gelder zur Verfügung gestellt. Deswegen sind es heute nicht mehr 7, sondern nur noch 3 Hilfswerke, die mit Partnern in Brasilien, mit einem weit reduzierten Umfang von Partnerorganisationen in Brasilien arbeiten. In den letzten 10 Jahren ist mit manchen Staaten, mit manchen Ländern, ich nenne das Beispiel Niederlande, gar nicht mehr möglich. Das heißt, seit 10 Jahren haben sich die Niederländer komplett aus Brasilien zurückgezogen. ICO, so hieß die Organisation, ist nicht mehr in Brasilien tätig. Und das hat mit den Änderungen auf dem Planeten zu tun, in dieser globalisierten Welt. Es fehlt natürlich dann Unterstützung für Partnerorganisationen und für die Zivilgesellschaft, die für die Rechte in unserem Land kämpfen. Nein, es führt auch dazu, dass die Kultur dieser bilateralen und multilateralen Beziehungen eine andere geworden ist. Unter Lula und Dilma hat man immer wieder behauptet, Brasilien habe ja Geld, 5. größte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben natürlich auch versucht, die Mittel bei unseren staatlichen Finanzgebern locker zu machen. Um die Projekte dann umzusetzen, vor Ort, haben wir uns also auf staatliche Gelder, brasilianische Gelder gestützt. Also selbst die Landlosenbewegung, die Bewegung der Staudammopfer oder derjenigen, die von Staudammbauten betroffen sind, wir mussten dann natürlich immer wieder vor Ort ganz anders arbeiten, um mit diesen brasilianischen Regierungsmitteln zum Erfolg zu kommen. Das heißt, man versuchte damals mit öffentlichen Geldern seine Arbeit zu machen und hatte immer weniger Mittel zur Verfügung aus der internationalen Kooperation. Dann ändert sich natürlich auch die Kultur oder die Art, wie wir unsere sozialen Bewegungen organisieren und finanzieren, wenn wir auf einmal von brasilianischen Staatsmitteln abhängig sind. Die Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern die deutschen und norwegischen Finanzgeber für den Amazonasfonds. Ganz wichtige Zusammenarbeit. Geleitet wird das Ganze über die brasilianische Entwicklungsbank BNDES. Darüber werden die Mittel nach Brasilien überwiesen. Auch wenn diese brasilianische Wirtschafts- und Bank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung natürlich den Namen Sozial im Namen trägt, ist es eine Bank, die unter anderem Erdölfirmen finanziert. Wie soll dann ein indigenen Verband wie COYAB beispielsweise bei dieser Bank vorstellig werden, Gelder abrufen aus dem Amazonasfonds, wenn auf der anderen Seite aus dieser Bank auch Gelder von Petrobras und zu den großen Erdölfirmen fließen? Unglaublich schwierig. Also diese Bank, wir haben da immer wieder vorgestanden, haben gesagt, auch diese ganzen Formulare, die Indikatoren, die wir da entwickeln müssen, wir haben Höllenqualen erlitten. Manchmal haben wir gedacht, wir brauchen dringend eine Psychotherapie, um das alles zu überstehen. Der Amazonasfonds ist noch weit schlimmer, ist noch weit komplexer. Wenn man an dieses Geld heran will, dann sind es nur ganz wenige, die das überhaupt schaffen. Das sind also vor allem Organisationen, die unendlich viel Kraft und Geld dafür auswenden, ihre Leute so weit zu bringen, dass sie Anträge stellen können, weil diese Anträge so unendlich komplex sind. Wir haben von der deutschen Regierung gehört, dass sie, also auch mit Franziska Tröger haben wir im Juni darüber gesprochen, wenn die brasilianische Regierung während eines bestimmten Zeitraums die Gelder nicht nutzt und abruft, die für internationale, für bilaterale Kooperationen zusammenstehen, die Norweger haben bereits einen Teil des Geldes abgezogen, die Deutschen noch nicht aus dem Amazonasfonds, weil die Norweger gesagt haben, ihr nutzt das Geld nicht. Warum machen die Brasilianer das nicht? Weil dem brasilianischen Regierung diese Anliegen Schnurzpiepe sind. Denen ist das wirklich egal. Das interessiert sie überhaupt nicht. Auch die Regierung Dilma hat die Politik, die im Amazonasfonds vorgesehen ist, selbst die hat diese Gelder zum Teil nicht abgerufen und die Projekte nicht umgesetzt. Das ist eine Kritik, die wir immer wieder äußern. Das sind aber nicht nur die kritischen Äußerungen der sozialen Organisationen, der Bewegungen, der NGOs, sondern eben auch der Indigenen, die von den Angriffen der Bergbauunternehmen und der Holzfäller betroffen sind. Also es ist wichtig für uns, klar zu machen, Doppelpunkt. Wir verstehen, wie wichtig es ist, auf internationaler Ebene zwischen Regierungen zusammenzuarbeiten. Dennoch sind wir immer wieder sehr vorsichtig und glauben, dass das doch einige Kritik verdient. Diese Gelder fließen, der Amazonasfonds, das Geld von Norwegen und Deutschland fließt zur BNDES, der brasilianischen KfW, wenn man so will. Das ist eine Bank, die auch privatwirtschaftlichen Interessen folgt, auch wenn es eine staatliche Bank ist. Deswegen kommen wir an das Geld nicht ran. Die Nichtregierungsorganisationen, die Sozialbewegung kommen an das Geld nicht ran. Wir müssen darüber nachdenken, ob dieser Fonds richtig angelegt ist oder nicht. Das müssen wir in Deutschland, aber auch bei uns nochmal genau reflektieren, ob das die Lösung ist.
Hier. Vielleicht könntest du noch mal kurz deine Arbeit in Brasilia vorstellen. Also bist ja schon begrüßt worden wir freuen uns auch, dass du auch hier bist, direkt aus Brasilien gekommen, ne? Dass du das hier auf dich genommen hast. Ne? Aber vielleicht kannst du mal kurz deinen Arbeitsbereich in Brasilia bei der GEZ hier unserem Publikum auch erklären.
Okay, vielen Dank, Thomas. Das mache ich gerne. Julia, soll ich auf Deutsch sprechen oder können eigentlich fast alle Portugiesisch? Deutsch ist besser, weil zu reagieren auf die direkten Fragen würde mir natürlich leichter fallen auf Portugiesisch. Aber gut, dann also meine Person erstmal, vielen Dank für die nette Einführung. Nur ganz kurz vielleicht, man ist Staat und man ist Zivilgesellschaft, manchmal auch beides. Ich selbst bin Agraringenieur, habe früher auch für die Agrarreform gekämpft, war in Assentamentos ganz ähnlich wie dem von Adriano, habe auch in Cobra mitgearbeitet, da wo das Studentenleben das erlaubt hat. Gut, in meiner professionellen Laufbahn war ich jetzt eher immer mit staatlichen Organisationen unterwegs, mit der UN und dann mit der deutschen Kooperation. Aber nur einfach zu sagen, erstmal vielen Dank, mich hier einzuladen und auch zu sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Die Themen sind mir durchaus nicht fremd und insgesamt der deutschen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung, die ich hier vertrete, sind diese Themen natürlich auch nicht fremd. Ich finde die Provokation sehr gelungen, dieser erste Aufschlag zu fragen, eigentlich kann man mit Brasilien im Moment in der aktuellen Konjunktur überhaupt kooperieren? Sollte man nicht einfach sagen, Leute, hier sind so viele Menschenrechtsverletzungen, die deutsche Zusammenarbeit ist eingestellt. Die Frage ist durchaus relevant und ich glaube, die stellen sich die Kollegen in den Ministerien durchaus immer wieder. Mein persönliches Gefühl ist, dass nein, wir sollten dort bleiben. Ja? Also mein Motto wäre sowas wie stay engaged oder bleib dabei. Und zwar nicht, um den Thema zu stützen, sondern um die zu stützen, die vernünftige öffentliche Politiken entwerfen, verteidigen und umsetzen. Weil diese Menschen gibt es natürlich auch. Und das Bild ist durchaus differenziert. Und das ist auch ganz gut dargestellt, glaube ich, in dem Reader, den ihr produziert habt für dieses Treffen. Man muss sich eben auf die Komplexität der Situation irgendwie einlassen. Also wenn du zum Beispiel dir anguckst, das Umweltministerium, das die deutsche Zusammenarbeit ja sehr stark unterstützt, das MIMIA, dort sind sozusagen, da ist ein neuer, sehr bekannter Minister, Sané Filho, der verteidigt durchaus die Umweltagenda, so gut es in der aktuellen Konjunktur eben geht. Ja. Die Staatssekretäre und Direktoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die verteidigen die Umweltagenda mit allem, was sie können. Die Chefs von ICMBio, also der Behörde für die Schutzgebiete, und IBAMA für die Kontrolle von Entwaldungsbekämpfung. Und sozusagen, wenn wir dort die Zusammenarbeit einfach einstellen würden, denke ich mal, würde das eher den Kräften, die sich für die Bewahrung der Fortschritte sozusagen in der Umweltpolitik einsetzen, so gut das geht in öffentlichen Politiken, würden wir schwächen. Ich sollte noch sagen, Thomas hat mich daran erinnert, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Also meine Rolle im Moment, ich bin sozusagen ein Programmleiter für die GIZ. Die GIZ ist eine Umsetzungsorganisation der Bundesregierung. Und bin da zuständig für den ganzen Bereich Tropenwald. Also da gehören Projekte rein, die werden vom Deutschen Umweltministerium, BMUB, finanziert und vom BMZ finanziert. Da geht es um Themen, die schon genannt worden sind, also Amazonien, Entwaldungsbekämpfung, Schutzgebiete, Biodiversitätsbewahrung. Und da gehört auch der Fundo Amazonia, der genannt wurde, da rein. Der wird sowohl von der finanziellen deutschen Zusammenarbeit unterstützt, als auch von der technischen Zusammenarbeit. Ist das okay, so als Einleitung? Darüber hinaus hat Deutschland neben diesem Tropenwald-Umweltschwerpunkt hat Deutschland auch noch einen Schwerpunkt im Energiebereich und alles unter dem Dach sozusagen der Klimapolitik. Im Energiebereich, dafür bin ich nicht zuständig, da geht es um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Okay, jetzt aber nochmal die Frage, stay engaged, drinbleiben, rausgehen, was können wir tun? Sollen wir die Reißleine ziehen und wäre das so eine starke Message, dass das Brasilien mehr helfen würde und den Betroffenen von Staudammunfällen und den Indigenen, würde das mehr helfen, wenn wir jetzt plötzlich die Reißleine ziehen würden? Ich würde auf jeden Fall sagen, das hätte eine minimale Wirkung nur, das hätte irgendwie vielleicht im besten Fall zwei Schlagzeilen in deutschen Medien und in der Folie di São Paulo, Deutschland unterbricht die Kooperation oder beendet die Kooperation mit Brasilien. Ich befürchte, wir haben da nicht genug Druck, um mit so einer Maßnahme sozusagen die Dinge zum Besseren zu wenden. Aber man kann sich natürlich überlegen, ob man die Sachen miteinander verbindet. Und jetzt nochmal zu der Frage des differenzierten Bildes. MIMIA, habe ich gesagt, da denke ich, also das Umweltministerium, das wir unterstützen mit öffentlichen Politiken und auch Bundesstaaten wie Acre, die nach wie vor eine PT-Regierung haben oder andere Bundesstaaten, Ich denke, also wie gesagt, da können wir eine starke Umweltagenda und stärken und Fortschritte der Umweltpolitik verteidigen. In anderen Bereichen ist es sehr viel schwieriger. Eine Partnerorganisation wurde genannt, das ist die FUNAI. Die FUNAI wurde sehr geschwächt, jetzt in der Regierung Thema. Zum Teil politisch geschwächt. Es gibt eine Partei der Basis von Michael Temer, die heißt Solidarity, die den Ruder Lichters eben nahesteht. Und die hat, also sozusagen in dieser gesamten Gemengelage hat das dazu geführt, dass nicht nur das MDA, das wurde gestern erwähnt, das Agrarentwicklungsministerium abgeschafft wurde, sondern auch Institutionen wie die FUNAI sehr geschwächt worden, personell geschwächt worden und politisch geschwächt worden, weil eben politische Vertreter diesen Institutionen vorgesetzt wurden, die sich eben für die Agenda der Ruralistas einsetzen. Insofern, da ist die, in manchen Bereichen ist die Kooperation sehr, sehr schwierig geworden und zum Teil unterbrochen worden. In der FUNAI ist die Kooperation zur Umsetzung der nationalen Politik für das Management von indigenen Territorien, also Benengachi, ne? Die ist schlicht und einfach unterbrochen worden, weil sozusagen die Governance der nachhaltigen Entwicklung in indigenen Gebieten einfach nicht auf der Prioritätenliste der FUNAI im Moment steht. Und das verhandeln wir und hoffen, dass wir weiterkommen. Und da ist durchaus die Zivilgesellschaft wichtig, die sozusagen immer wieder daran erinnert, okay, wir hatten hier aber mal eine nationale Politik mühsam erkämpft, die es gilt, unterstützt zu werden. Insofern, und da sozusagen arbeitet die Bundesregierung auch sozusagen mit unterschiedlichen Mitteln. Ja, sie sagt, okay, wir können Mittel zur Verfügung stellen, aber wir erinnern auch daran, und also wir machen Motionen und setzen uns ein, natürlich auch öffentlich und über Aussprachen des Botschafters für und denunzieren Menschenrechtsverletzungen. Und so passiert das in diesem Wechselspiel. Jetzt ist genau. Dann noch ein Wort zu Politik sozusagen des Ministeriums für nachhaltige Agrarentwicklung, MDA, das abgeschafft wurde. Das wurde alles in, was wir wahrscheinlich das Innenministerium nennen würden, verfrachtet, nämlich in die Casa Civil. Da gibt es eine Secretaria für Agricultura Familiar und die ist eben auch politisch neu orientiert und besetzt worden. Trotzdem sind wir mit Ihnen in Verhandlungen über Themen wie Förderung von Wertschöpfungsketten für Produkte aus dem alternativen Landbau und von der Soziobiodiversität. Und auch da gilt es sozusagen, bestimmte Politiken, zum Beispiel wie die der institutionellen Aufkäufe von Produkten aus der bäuerlichen Landwirtschaft, die zu verteidigen. Ja? Das sind wertvolle Instrumente, ja? Also zum Beispiel Schulspeisungen und so, dass die nicht einfach auf dem Großmarkt gekauft werden, sondern eben aus Kooperativen. Ja? Aus meiner Sicht lohnt es sich weiterhin, für diese Erfolge zu kämpfen. Gut. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich direkt auf die nächste Frage einspringen soll oder willst du eine weitere Runde? Also die Frage ist natürlich, was machen wir? Bisher habe ich darüber geredet, ob wir überhaupt dabei sein sollen. Und mein Plädoyer wäre dafür auf jeden Fall, fortschrittliche politische Programme und Politiken weiter zu unterstützen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machen wir dort? Sollen wir zu BNDS, sollen wir K, sollen wir Terra Legao, sollen wir Benengachi unterstützen? Und da müsste ich jetzt nochmal neu ausholen. Darf ich das? Kürzer. Okay, sorry.
Dazu sagen.
Ja, okay. Na? Okay, gut. Also auch die Provokation ist natürlich gelungen. Was sollen wir unterstützen? Wir sind aus dem Konsens ausgebrochen. Also zunächst mal ganz platt gesagt, Kooperation ist ja nicht irgendwie eine Sache, wo die Deutschen herkommen und sagen, okay, wir wollen jetzt gerne BNDS unterstützen und hier habt ihr so und so viele Millionen Euro und jetzt arbeiten wir zusammen. Das sind ja komplizierte Verhandlungsprozesse, die über Jahre gehen und die gibt man auch nicht so schnell auf. Also jetzt mal, das ist, es hört sich irgendwie wie eine blöde Entschuldigung an, aber es ist nicht so gemeint. Es ist einfach so, man braucht einen gewissen Vorlauf, um Kooperation zu vereinbaren. Ob jetzt K und Terra Legao wirklich aus dem Konsens ausscheren, ich wage das zu bezweifeln. Also es gibt die, und BNDS. Es gibt, da provoziere ich jetzt einfach mal zurück. Also es gibt eine Entwaldungsstrategie in Brasilien, die sehr, sehr aufwendig mit der Zivilgesellschaft verhandelt worden. PPCDAN, die hat verschiedene Säulen, das jetzt mal auf Amazonien konzentriert. Die hat verschiedene Säulen. Die eine ist direkt Bekämpfung der Entwaldung, die andere ist Förderung von nachhaltiger Produktion in Amazonien. Zum Beispiel diese beiden Linien unterstützen wir. Und in diese sozusagen strukturellen Maßnahmen, die zur Entwaldungsbekämpfung beitragen sollen, gehört eben Landrechtsfragen, Terra Legao zu versuchen zu klären, wem das Land gehört, um dann auch sozusagen die Umweltauflagen einzufordern. Da geht es um öffentliches Land, ja, da geht es um die sozusagen die bessere Verwaltung von öffentlichem Land bei Terra Legao. Und K wird eben nach wie vor auch als strukturell wichtige Politik gesehen. Um sozusagen Landeigentümer auch rechenschaftspflichtig zu machen in Bezug auf ihre Landnutzung, ob die dem Código Florestal, also dem Waldgesetz, widerspricht zum Beispiel. Insofern, diese Politiken haben größere Schwierigkeiten, haben durchaus auch echte Probleme, aber sie sind strukturell, werden nach wie vor strukturell als sehr wichtig gesehen, auch von großen Teilen der Zivilgesellschaft, um voranzukommen in Bezug auf Entwaldungsbekämpfung und Schutz der Biodiversität. Zum Fundo Amazonas, aber da müssen wir wahrscheinlich dann nochmal spezifisch darauf eingehen. Zum Fundo Amazonas, es gab zwei Fragen, die dazu aufgeworfen wurden. Das ist sozusagen der Zugang zu diesen Fonds. Der Zugang zu den Fonds ist tatsächlich kompliziert, genau wie er hier in der EU kompliziert ist. Ich traue mich dazu irgendwie kaum was zu sagen. Ich bin nicht aus der finanziellen Zusammenarbeit. Ich weiß nur, dass es wirklich schwierig ist, ein Projekt mit öffentlichen Mitteln in Amazonien umzusetzen. Da gibt es alle möglichen technischen Fragen der Rechenschaftspflicht, der Ausgaben von öffentlichen Geldern, die müssen eingehalten werden. Da haben die brasilianischen Behörden und BNDS genau dieselben Schwierigkeiten wie wir in der Verwaltung von öffentlichen Mitteln. Ich glaube, da gibt es wirklich richtig praktische Probleme. Wir, GIZ, haben den Auftrag, den Fundo Amazonas zu beraten in Bezug auf Management. Wir versuchen, die Verfahren zu verschlanken, übersichtlicher zu machen, gute Calls zu organisieren, zu denen auch die Zivilgesellschaft Zugang hat. Ich denke, da darf man, also wie soll ich sagen, da gibt es Grenzen dazu, sozusagen das schneller und effizienter zu machen. In der Steuerung des Fundo Amazonas ist die Zivilgesellschaft vertreten, ja, nicht alle Gruppen, ich hoffe, die sind gut vertreten, zum Beispiel Instituto Socioambiental ist dabei, die FUNAI ist aber auch drin, es ist da sind verschiedene Gremien drin, die sozusagen strategisch orientieren, für was diese Mittel des Fundo Amazonas ausgegeben werden. Ich denke mal, also ehrlich gesagt, das verfolge ich jetzt aus der Nähe und das ist ein relativ positives Beispiel von guter Governance von öffentlichen Mitteln. Wieso hat Deutschland, Deutschland und Norwegen zahlen in diesen Fonds ein? Norwegen hat nicht im Gegensatz zu Deutschland die Mittel gekürzt, sondern das beruht auf Verträge, die sind gekoppelt an den Entwaldungszahlen. Gehen die Entwaldungszahlen hoch, wird da weniger eingezahlt in diesen Fonds. Und das hat Norwegen einfach vertragsmäßig umgesetzt. Und bei Deutschland werden jetzt gerade neue Verträge sehr mühsam verhandelt. Und da wird es genau um diese Frage gehen, was ist der sozusagen der Anrechnungsmechanismus und wie viel steht diesem Fonds deswegen zur Verfügung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Aktivitäten des Fonds, der Fonds zahlt im Moment in 90 Projekte ein, die sind, also viele, viele Projekte werden daraus finanziert, zur nachhaltigen Nutzung, zur Unterstützung von RESEX, eine Reservas Estrativie ist das, Förderung von Kooperativen, im Bereich K auch. Es sind Projekte, die lassen sich durchaus sehen. Der Fundo Amazonia hat eine sehr transparente Berichterstattung über diese Projekte. Das kann man sich angucken, ne, im Fundo Amazonia auf der Webpage. Also erstmal würde ich einfach sagen, das ist keine Katastrophe. Da kann man wieder auch viel dran verbessern, aber es ist keine Katastrophe. Das mal zurückprovoziert.
Gut. Ich würde jetzt ganz kurz, Julia, vielleicht eine ganz kurze noch Gelegenheit geben zu reagieren. Und aber jetzt schon bitten, dass sich die Menschen, die was sagen wollen, schon vorbereiten. Vielleicht können sie auch schon während Julia was sagt, hier hinsetzen, damit wir da nicht Zeit verlieren, bis jemand nach vorne kommt oder so. Ne? Wir haben leider relativ wenig Zeit. Ne? Es werden hier viele wichtige Fragen aufgemacht, ne? Die man vielleicht auch mit hinterher noch in Diskussionen weiterführen kann, nach unserem kleinen Treffen, ne? Was dann eher eine Provokation ist als eine Ausdiskutieren. Aber ja, Julia, wenn du nochmal auf das, was Anselm gesagt hat, reagieren möchtest, hast du jetzt eine Gelegenheit. Und wie gesagt, ich bitte jetzt schon diejenigen, die Fragen stellen wollen, wir was beitragen wollen, hier sich auf den Stuhl zu setzen. Nur wer auf einem Stuhl sitzt, hier darf was sagen. Keine Illusion, dass man von hinten irgendwie da was sagen kann. Ne? Nur wer sich hier vorne hinsetzt, darf was sagen und kriegt ein Mikro.
Wow. Ja, wow. Ich möchte mich jetzt nicht nur auf Fundo Amazonia beziehen. Ich habe mich nicht beklagt über die Frage der Transparenz, sondern über den Zugang. Der ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Wir finden die Programme im Zusammenhang mit Fundo Amazonia sehr gut und diese Debatte wird noch sehr heiß geführt in Brasilien. In Bezug auf die offizielle Finanzierungspolitik der Regierung, zum Beispiel die Politik für die Regulierung des Großgrundbesitzes, das ist fast eine Tortur für einen Lateinamerikaner. Und ja, jetzt darüber etwas auszusagen von meiner Seite nach drei Caipirinhas ist auch sehr wichtig. Also, die Regulierung des Großgrundbesitzes. Wir haben im Ministerium Folgendes hinterlassen. Wir müssen das respektieren, was im institutionellen Rahmen Brasiliens festgeschrieben ist. Die Indigenen befinden sich in einer Kampagne Tag für Tag. In Brasilia, Demonstrationen, Märsche und so weiter. Denn wenn diese Verordnung durchkommt, dann können also diese indigenen Bevölkerungen, die seit 1988 eine gewisse Garantie haben, ihre Territorien verlieren. Also welche Beziehung zum Grundbesitz und den indigenen Völkern besteht in Brasilien. Auch die Abstimmung zur ADI über den obersten Gerichtshof während der Regierung Lula war es möglich, dass in den Gebieten der Quilombolas eine gewisse Garantie bestand. Aber jetzt keine Kooperation mehr mit Deutschland, das wäre ja völlig verrückt. Wir möchten nur sagen, die Politiken müssen klarer werden, vielleicht nicht transparenter, aber einfach ein intensiverer Dialog mit der Zivilgesellschaft muss geführt werden. Diese Debatte muss wieder aufgenommen werden. Bildungsprogramme, soziale Organisation. Also mindestens zuhören, was wir zu sagen haben in Bezug auf diese Politik. Das ist wichtig. Wenn wir wüssten, dass ein Abkommen von 18 Millionen Euro der deutschen Regierung mit der brasilianischen Regierung zur Restauration der FUNAI blockiert ist. Und diese Mittel fließen nicht ab in Brasilien. Dann müssen sie zurückerstattet werden an Deutschland aufgrund der Unfähigkeit der brasilianischen Regierung. Aber das ist schon seit einigen Jahren an der Tagesordnung und funktioniert nicht. Also wenn hier gefragt wird, was wir erwarten und bedenken, dass die Politiken unterlaufen werden von der derzeitigen Regierung. Ja, was erwarten wir? Wir erwarten internationale Solidarität. Wir haben Verschiedenes denunziert, das steht hier in meinem Heft. Wir haben einige Infos auch beim Ministerium hinterlassen. Wir haben überall, wohin wir kommen, Informationen hinterlassen, seien es die Rechte des Großgrundbesitzes in Bergbaugebieten, in den Territorien traditioneller Völker. Gestern haben wir darüber geredet, wie Räume der Beteiligung zunehmend schrumpfen. Und die Abkommen, die Brasilien unterschrieben hat, die Konventionen, Pakte, sei es auf UN-Ebene oder anderer internationaler Organisationen. Ja, dies ist ein Instrument, das es uns ermöglicht, der Welt zu sagen, was geschieht. Aber wir können auch das liefern, was ihr am meisten mögt, nämlich Indikatoren. Ja, wir können sagen, Menschenrechte werden in Brasilien missbraucht. Was können wir machen, Thomas, wenn ich von Kooperation spreche? Wie zusammen in dieser Politik des Dialogs und der Artikulation in Brasilien fortschreiten? Ich denke, dass COBRA und wir, die brasilianischen Netze, Cousins sind. Wir machen uns Gedanken beiderseits über das, was in Brasilien geschieht. Und wir müssten noch konkreter werden in unseren Aktionen. Solche Begegnungen wie diese sind sehr, sehr wichtig für uns, aber wir können doch auch noch größere Schritte tun. Wieso nicht an ein Thema denken oder eine Frage, die wir zusammen behandeln können? Eine gemeinsame Agenda, ein Punkt, der gemeinsam gehandelt wird. Zum Beispiel, wir werden zusammen die Politik der Zusammenarbeit der brasilianischen Regierung mit der deutschen Regierung überwachen. COBRA hat ganz wichtige Informationen darüber, die wir nicht haben. Die kommen nicht an bei uns. Ihr sagt aber, ihr seid Brasilianer, ihr seid verantwortlich, ihr müsst euch kümmern um die brasilianische Politik. Wisst ihr, was es bedeutet, den Haushalt, den öffentlichen Haushalt der brasilianischen Regierung zu erforschen, also Zugang dazu zu erlangen? Das ist unglaublich komplex. Und nun stellt euch vor, wie sollen wir zu Informationen kommen hinsichtlich der Beziehung zwischen der brasilianischen Regierung und der deutschen Regierung. Das geht nicht so einfach. Es sei denn, man gehört selbst zu den Regierungsmitgliedern beiderseits, die direkten Zugang haben. Also ihr, deutsche Gesellschaft, könnt mit der brasilianischen Gesellschaft eine solche Überwachungspolitik zusammen anpacken. Dann würden die Millionen der FUNAI jetzt nicht zurückgegeben an die deutsche Regierung.
Darauf hingewiesen, dass Schlüssel nicht abgegeben worden, also diese Schlüsselkarten, die ihr habt. Und zwar stehen schon neue Gäste da und die brauchen dringend die Karten, um sie weitergeben zu können. Zimmer 319 und F11. Wer sowas aus Versehen noch in der Hosentasche stecken hat, der möge bitte zur Rezeption gehen. Genauso, also die sind, da stehen noch keine Gäste da, aber die fehlen auch, sind Zimmer 308, 309, 320, 423, 424 und 431. Also es wäre super, wenn alle Kärtchen ganz schnell nach draußen wandern, dass wir da nicht Probleme kriegen. Jetzt kann ich zum Fragen wechseln. Okay. Ja, leider. Manchmal. Ich habe eine konkrete Frage an dich, Anselm. Du hast dieses Stichwort mit der Schulspeisung und mit den Produkten aus kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Kooperativen genannt. Ich wüsste gern, wie da der Stand ist, das weiß ich nämlich gar nicht genau, und auch, wie ich mir vorstellen muss, wie eure Einflussnahme da was zum Besseren zu bewegen, wie sowas aussieht.
Meine Frage ist eher eine Provokation an Anselm, weil wir wissen, dass ich mit unseren Feinden und mit unseren Freunden manchmal nicht sehr deutlich zu sagen, dass sehr viel Inkohärenz in der Arbeit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mal gibt. Also was ihr macht, der Gegenpol davon ist ein Wirtschaftsministerium. Das ist dieser Sojaimport der Industrie, das ist der Import von Bauxit, von Aluminium, das ist die Zelluloseindustrie, die in Brasilien dank dieser starken Wirtschaft Deutschlands, die zerstört wiederum diese Lebensräume im Amazonasgebiet. Wie leben wir? Wie kannst du uns einen Tipp mal geben, dass wir ehrlich zu euch mal sind und sagen, ja, wie lebt man in dieser Inkohärenz der Wirtschaft und in der internationalen Kooperation? Wir müssen mit euch mal reden. Wir sind sehr froh darüber, dass wir diese Gelegenheit hier haben. Wir haben das selten hier. Wir haben viel im Vorstand darüber gesprochen, von Cobra. Mein Name ist Marcos da Costa. Ich bin im Vorstand von Cobra. Und ich möchte einfach, dass du eher rausgehst aus dieser komplexen Struktur der Kritik von euch, von GZ gegenüber den Ruralistas, also die Agrarmächte in Brasilien, aber gleichzeitig auch gegenüber dem Bauernverband auch ernsthafte Worte hier in Deutschland aussagen. Wofür steht man denn? Auch wenn du auf die Frage eingehst von Uta, das sind eben die Widersprüche der internationalen Kooperation. Ihr müsst also euch klar sein und sagt uns mal dort, wie ihr gewisse Strukturen öffnen könnt, damit wir transparent machen können, wie viel Inkohärenz in der internationalen Kooperation ist. Und solche Fonds sind ja Tropfen auf den heißen Steinen, die eben kleine NGOs in Brasilien sicherlich helfen, ihre Arbeit weiterzumachen, um eben diese zerstörende Struktur der Wirtschaft Deutschland auch im Amazonasgebiet. Das ist eher so eine Bitte, dass du uns den Weg mal zeigst, wie wir mit euch am besten umgehen sollen, um eben diese Kohärenz eben klar zu machen für uns auch selber, wie wir den besten Weg mal finden.
Okay, es ging jetzt hauptsächlich an Anselm, nicht hauptsächlich, sondern ja, die Chance, jemanden hier von der GEZ zu haben, die wollen wir natürlich nicht entgehen lassen im Dialog hier. Ne?
Okay. Ja, vielen Dank für die echt spannenden Fragen. Und ich will einfach mal versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Wohl wissend, dass ich kann nicht jetzt für die Bundesregierung reden. Ne? Also ich rede jetzt schon, also die GEZ, die führt Projekte um, die sind vereinbart zwischen den Regierungen. Ich bin kein Policymaker, ne? Also in dem Sinn. Aber ich kann natürlich, das sind ja auch ganz persönliche Fragen gewesen, wie ich damit umgehe, mit Fragen der Inkohärenz, da kann ich natürlich auch persönlich darauf antworten, mache ich gerne. Okay, aber vielleicht trotzdem die einzelnen Punkte. Okay, das hat alles mit dieser Frage der Kohärenz zu tun, insgesamt. Also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, weil das wurde angesprochen, konkret zu der Frage Bodenrecht und besseres Management von öffentlichem Land. Das ist eine sehr umstrittene Politik in Amazonien und birgt viele Gefahren, weil Grillaging, also das Landgrabbing, ist ja ein Phänomen, was eben in Amazonien sehr weit verbreitet ist, historisch verbreitet ist und eine Riesengefahr und Problem darstellt. Die Politik, die der Terra Legal heißt, die wir unterstützen, die hat das Ziel, zumindest das ursprüngliche Ziel war, Menschen, die in den 70er Jahren mit den Militärs in dieses öffentliche Land reingedrängt wurden und keine Landsicherheit, also Land Tenure Security, keine Rechtssicherheit über dieses Land gekriegt haben und dadurch sehr verletzlich sind gegenüber dem Einfluss von Großgrundbesitz und illegalen Holzfällern und so, die zu schützen, indem man denen einen Landtitel gibt. Das ist der Sinn dieser Politik. Und darüber hofft man sozusagen auch eine bessere Grundlage zu schaffen, um den Amazonas und die natürlichen Ressourcen besser zu bewirtschaften. Dieser ganze Prozess ist nicht einfach irgendwie hingehen, jemandem einen Titel geben, der den Regularisation, ne, zu regulieren, der nicht regularisiert ist, sondern es fängt an, damit das Programm, sich das Land überhaupt anzugucken. Also was ist diese Fläche, über die wir reden? Die Vermessung zu machen, den Dialog zu fördern in den Regierungsbehörden und mit den betroffenen Menschen vor Ort zu gucken, wer hat eigentlich Anspruch auf welches Land? Über was reden wir da? Wie ist das vermessen? Wo ist das eingetragen? Was gibt es dafür für Titel? Da erstmal überhaupt Ordnung reinzubringen, halte ich für fundamental wichtig, um den Amazonas nachhaltig zu nutzen. Und das Ganze findet auch noch auf Grundlage eines internationalen Agreements statt, der von der Zivilgesellschaft auch in Deutschland sehr aufmerksam verfolgt wurde. Das sind die Voluntary Guidelines, die freiwilligen Richtlinien für das Management von öffentlichem Land in der FAO verhandelt. Ein riesen internationaler Prozess. Also da hat man sozusagen eine Art internationale Basis und Indikatoren, auf die man sich einigen kann, wo soll der Prozess überhaupt hingehen. So, die Probleme, die entstehen, sind, wie gesagt, und da ist jetzt auch wieder nicht die Exekutive dran schuld, sondern tatsächlich die Parlamentarier, und das beobachten wir mit großer Sorge, ist, die nehmen dann so eine Politik und versuchen, die für die Interessen von denen, die mächtig sind, im Parlament zu instrumentalisieren. Und haben jetzt zum Beispiel die Fläche vergrößert, die maximal regularisierbar ist. Und sind von den 1500 Hektar auf 2500. Und mit Ministerio Público und die Politik und was wir versuchen zu tun, ist aber jetzt keine Griledos und keine Landbesitzer mit 2500 Hektar zu regularisieren, sondern eben die kleinen bis 400 Hektar maximal. Aber die allermeisten haben bis ein Modulo Fiscal, das sind 100 Hektar. In Amazonas würde das einem kleinen Hof entsprechen. In Deutschland ist das schon ein relativ großer Betrieb. So, da ist jetzt genau die Frage, und diese Anregung nehme ich total gerne auf von Julia. Was wir versuchen zu tun, ist, wir versuchen genau das zu fördern. Wir versuchen, die Zivilgesellschaft mit reinzubringen in diese Politik, die Politik transparent zu machen. Wir haben einen Prozess lanciert, zusammen mit den fortschrittlichen Kräften, die damals dann noch zuständig waren. Der heißt Prozess de Palmas. Da versuchen wir sozusagen alle Akteure, die eine Rolle spielen in diese Frage Verwaltung von öffentlichem Land, also die Grundbuchämter, die Landesregierungen, INCRA und wie sie alle heißen, und die Zivilgesellschaft zusammenzubringen und auf Basis dieser Voluntary Guidelines eben zu überlegen, was für Governance-Fragen wir verbessern müssen. Das ist auch ein Engagement der Kooperation, eben genau diesen Dialog herzustellen. Und ich würde es, also ich bin selber dafür engagiert, dass wir dem BMZ einen Vorschlag machen, wir hätten gerne einen systematischen Austausch auch mit deutschen, von Deutschland geförderten NGOs und mit den Kirchen, um sozusagen mehr Kohärenz herzustellen zwischen Zivilgesellschaft geförderten Ansätzen vom BMZ und von GZ-KfW geförderten Ansätzen der Zusammenarbeit des BMZ. Und das wäre also, und dann könnte das genau das Ergebnis sein eines solchen Prozesses, dass man sich eine Politik mal rausnimmt und da gemeinsam guckt, wie man mit den verschiedenen Ansätzen unterschiedlichen Druck und eben dadurch Fortschritt erzielen kann. Da bin ich echt total aufgeschlossen und daran interessiert. Ja. Agente comum, ja, genau. Die Frage, okay, dann war die ganz konkrete Frage zu der Schulspeisung. Der ganz genaue Sachstand, also weiß ich nicht, weil es wurden Kürzungen angedroht und zum Teil wurde dann ein Teil des öffentlichen Budgets wieder zurückbekommen. Aber was tun wir? Also wir versuchen Produkte zu zertifizieren, sodass man wirklich sagen kann, woher sie kommen, also Herkunftszertifizierung zu fördern. Wir versuchen auch da wieder eben möglichst viel Transparenz über Informationen zu schaffen. Wo sind die Wertschöpfungsketten? Wer ist in dem Teil an diesen Wertschöpfungsketten? Wo kann man da, wo sind da Engpässe sozusagen der Vermarktung? Also arbeiten ganz viel auch traditionell mit der ländlichen Beratung zusammen, um sozusagen ganz praktisch, ne, den Vermarktungsweg zu verbessern für die Produkte, die da rein sollen, in diese Schulspeisungsprogramme zu verbessern. Jetzt natürlich haben wir keinen direkten Einfluss auf die Frage des Haushalts. Ne. Wenn der gekürzt wird, dann können wir auch nur in den Regierungsverhandlungen dann eben darauf pochen, dass das aber eine Einigung war, dass wir diese Politik unterstützen und einfach versuchen, mit den brasilianischen Partnern auf der höchsten politischen Ebene da irgendwie dieses Thema anzusprechen. Aber Einfluss haben wir da natürlich gar keinen drauf. Und das ist im Moment in der Haushaltskrise bei verschiedenen Programmen, gerade denen, die eine Verbindung herstellen, die Brasilianer hier wissen das, zwischen Sozialpolitik und Umweltpolitik. Zum Beispiel gibt es eine Bolsa Verde, das ist ein Sozialprogramm, das an arme Familien vor allen Dingen mit kollektiven Landrechten in Brasilien ausgegeben wird, eine Unterstützung, die verbunden ist mit der Auflage, bestimmte Managementsysteme zu behalten, ja, die traditionellen Bevölkerungsgruppen in den Resex eben haben. Bolsa Verde, da ist das Geld auch von einem Tag auf den anderen total gekürzt worden dafür. Und jetzt versucht die brasilianische Regierung, das über den Fundo Amazonia zu finanzieren. Und das ist auch eine Frage des Dialogs, ob das Sinn machen kann, ne? Dass man also sozusagen Fonds nutzt, die für eine sehr ambitionierte Klimapolitik eigentlich gedacht waren, um bestehende, vereinbarte politische Programme zu finanzieren. Das wäre natürlich, es wäre sehr, 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 sehr willkommen natürlich für die Sozialhilfeempfänger von Bolsa Verde, aber in Bezug auf das Instrument vielleicht problematisch. Okay, jetzt die Frage der politischen Kohärenz. Wie gesagt, da spreche ich nur für mich. Ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube, überall, wo wir arbeiten, gibt es Konflikte und Kontroversen. Ich glaube, auch die Kirche ist nicht ganz frei von Widersprüchen. Die Regierung sowieso nicht. Für die Zivilgesellschaft kann ich nicht sprechen. Ich weiß es nicht. Also in der aktuellen politischen, entwicklungspolitischen Diskussion in Deutschland spielen diese Fragen durchaus eine Rolle. Ne? Also da gibt es dieses Thema Textilbündnis, wo man versucht eben tatsächlich auf die Verbindung Europa mit den Produktionsbedingungen in der sogenannten Dritten Welt drauf einzugehen. Das hat, da gibt es eine politische Kanal des Gesprächs darüber, ist bestimmt auch nicht einfach. Ich weiß, dass auch das Thema entwaldungsfreie Lieferketten, ja, Soja, also wie kann man da mehr Transparenz und mehr Zertifizierung schaffen, sodass das Soja, was eben hier verfüttert wird, bestimmten Mindeststandards entspricht und wie kommt man dazu? Sind das dann eher voluntary agreements oder sind das verpflichtende agreements? Diese Frage, ich glaube, da ist die Bundesregierung total offen, die zu diskutieren, aber den richtigen Ansatz oder dass es da jetzt schon schneller Erfolge geben könnte, da muss ich leider einfach auch feststellen, dass das nicht der Fall ist. Deswegen ist ja gerade die Bemühung sozusagen, so weit wie möglich mit der Entwicklungszusammenarbeit in die Politik zu kommen, um eben wegzukommen von der Förderung von einzelnen NGOs, die eine gute Arbeit machen, und hinzukommen zu irgendwie schlagkräftigen öffentlichen Politiken, ja, die von der Projektitis, Thomas Vater hat die Phase PPG 7 angesprochen, sozusagen nach 92, nach der Rio 92, der Konsens des Erhalts des Regenwalds und damals die Demarkierung und diese Projekte, da hatte es die Kooperation natürlich auch einfacher, weil das waren Pilotprojekte und jetzt sind wir in den Politiken drin. Und dadurch sind wir viel mehr Kritik ausgesetzt und haben es mit sehr viel mehr schwierigen und kontroversen Fragen zu tun. Und da ist es gar nicht so leicht, den richtigen Weg zu finden. Aber ich würde jetzt nochmal sagen, also wenn es Ansätze gibt, die's schaffen, bestimmte Politiken, soziale Politiken, Umweltagenden, die Zivilgesellschaft hat, in eine internationale Frage reinzubringen, in eine Frage der Verhaltensänderung, in eine Frage der Verhaltensänderung von Konsummustern hier in Europa, in welcher Form auch immer, im Rahmen von internationalen Agreements, die eher UN-Charakter haben oder eher in Abmachungen mit den Firmen, die eher diesen freiwilligen Charakter haben oder wie auch immer, ich glaube, da gibt es richtig Offenheit, das zu diskutieren. Ob wir das dann in die Kooperation reinbringen, ob der brasilianische Partner uns das lässt, mit Sojabauern in Mato Grosso zu arbeiten, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
Mit Entsetzen sehe ich, dass unsere Zeit sich zum Ende neigt. Wir sind 10 Minuten später angefangen. Ich glaube, wir haben noch 10 Minuten, Uta. Ne? Also der Platz ist frei hier. Möchte noch jetzt jemand? Christian, was? Ah, wir haben die Kaffeepause weggelassen. Also, bitte sehr, die Plätze sind frei. Volker, komm her, du sitzt, ich sehe dich schon so aufstehen hier, ne? Also bitte sehr. Und es ist noch ein anderer Platz frei, also wir können auf jeden Fall noch eine Runde fragen, oder wir müssen nicht nur Fragen stellen, man kann auch was sagen, man kann debattieren hier und seine eigene Meinung sagen. Ich glaube, wir denken, wir sind ein meinungsstarkes Publikum hier. Okay, Volker, du hast das Wort.
Ja, mir ist nur wichtig, in dieser Runde deutlich zu machen oder zu fragen, gerade auch an die deutsche Politik gegenüber Brasilien. Die Stellung und der Umgang mit den Rechten indigener Völker. Ich bin ja Ethnologe und arbeite seit vielen Jahren zu dieser Frage. Und ich sehe, dass die Thematik der Indigenen von offizieller Seite in Deutschland sehr stark runtergefahren worden ist. Also im Verhältnis zu Pilotprojektphase war natürlich eine ganz starke Phase. Da ist viel erreicht worden, muss man sagen. Es wird auch von brasilianischer Seite durchaus so gesehen, dass die deutsche Unterstützung in diesem Kontext sehr wichtig und auch, sagen wir mal, richtungsweisend gewesen ist. Es hat eine sehr starke und intensive Kooperation der deutschen staatlichen Kooperation mit der FUNAI gegeben. Wir wissen, dass die FUNAI als staatlich zuständige Behörde für die indigenen Territorien heute ganz massiv bedroht ist durch unterschiedliche Aktivitäten, die von Parlamentsseite und Exekutivseite auch angegangen werden. Meine Frage wäre, das ist mir nämlich nicht deutlich bis heute, wie einerseits die indigenen Thematik innerhalb der staatlichen deutschen Kooperation tendenziell doch eher heruntergefahren wird. Ich habe jetzt vor kurzem mit Erstaunen festgestellt, dass es keine spezifischen Mitarbeiter mehr bei der GIZ gäbe, die für indigene Fragen zuständig sind. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt. Würde mich interessieren. Die andere Frage ist, mit dieser historischen Beziehung von Deutschland zu der indigenen, in der Kooperation zu der indigenen Frage mit der brasilianischen Regierung, wie verhält man sich heute eigentlich angesichts einer massiven Bedrohung, nicht nur der Fortsetzung einer indigenen Landpolitik brasilianischer staatlicher Seite, sondern der Bedrohung des Zurückfahrens von Rechten, das heißt, dass bereits erreichte Fortschritte die ja auch mit deutscher Unterstützung erzielt worden sind, wie man sich dem stellt in der konkreten Kooperation und zweitens natürlich dann auch in dem Dialog, den Deutschland mit Brasilien führt in dieser Frage. Denn ich komme gerade von einer Feldreise aus Brasilien zurück und bin schockiert über das, was tatsächlich im Feld Gemeinden erleben müssen an Gewalteskalation, an Bedrohung, physischer Bedrohung, Rechtsbedrohung schon seit langem. Wie verhalten wir uns da? Das ist meine Frage, die ich an uns alle natürlich stelle, aber den Moment dieses Fishbowls nutzend natürlich auch an die staatliche Kooperation gerne fragen würde, um zu sehen, was wird da eigentlich debattiert? Ich bekomme relativ wenig davon mit. Danke sehr.
Ja, ich kann mich gerne anschließen und wir wurden ja eingeladen, auch nur einen Kommentar zu geben. Erstmal, ich finde es sehr schön, dass wir heute jemand haben hier von der GIZ und im Grunde sollten Sie doch jetzt auch in Mato Grosso gewesen sein und nicht hier. Also ich war vor kurzem in Brasilien und war in Brasilia und wir hatten eigentlich eine Reise organisiert, aber jetzt fliegt jemand sonst nach Mato Grosso. Ich bin verantwortlich bei Miserior für unser Projekt in Mato Grosso, war im September in Cuiabá und man sagte mir, 55 Millionen Reais kommen von der KfW, werden investiert in Mato Grosso. Und ich höre jetzt, der letzte Satz war, wie wir mehr mit Sojabauern zusammenarbeiten. Das ist doch sehr konfus und für unsere Partner ein No-Go, besonders Simi und Opan und alle sagen, hä? Dieses Geld und wo geht es hin und von wem kommt es? Und also Agronegocio anstelle von Agroecologia. Wir müssen, denke ich, noch mehr am runden Tisch sitzen, noch mehr uns austauschen und unsere Partner, also die ganzen Zweifel, die ganzen Fragen, die da sind, Räume schaffen, wo die debattiert werden können. Umso glücklicher bin ich, dass nächste Woche eben in Cuiabá ein solcher Raum geschaffen wird. Und die Delegation von Brasilia, also der Botschaft, wird auch weiterfliegen nach São Félix do Araguaia. Sie werden Dom Pedro Casaldáliga besuchen und dort auch Projekte der Agroecologia. Und also es ist gut, aber ich glaube, es ist auch eine Herausforderung und wir müssen auch dranbleiben. Es ist nur ein Kommentar, aber es ist doch sehr schockierend, weil ich war vor 2 Jahren in São Félix do Araguaia, bin dann zurückgeflogen nach Cuiabá und ich habe ganze 5 Bäume gezählt. Das ist jetzt übertrieben, aber so ist es. Mato Grosso, é uma tristeza demais, gente. In Cáceres, unser FASE-Projekt dort, die haben eine Studie gemacht, bei 62 stillenden Müttern wurden Gifte in der Muttermilch festgestellt. Also das ist eine alarmierende, einfach eine Sache, da müssen wir dranbleiben.
Em breve. Eu, isso que Regina fala e que...
Die Anmerkungen von Volker und Regina. Ich, also da klafft doch die Kooperation weit auseinander. Da gibt es unterschiedlichste Strömungen, die sich zum Teil sogar konträr widersprechen. Auf der einen Seite die Zusammenarbeit im Bereich der Umwelt, der Indigenen, der ökologischen Landwirtschaft. Glücklicherweise arbeiten wir noch an diesen Themen, auch in der internationalen Zusammenarbeit, in der bilateralen. Und wir haben damit eine gewisse Freiheit erreicht für die brasilianische Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es groß angelegte Projekte industrieller Art. Das heißt, also über die Regierung Thema müssen wir jetzt nicht unbedingt sprechen. Ich glaube, das sehen wir alle. Das ist auch der deutschen offiziellen, der bilateralen Kooperation bekannt. Unter anderem haben wir es geschafft, die Menschenrechtsaktivisten und deren Rechtsanwälte über die bilaterale Kooperation, auch die Vereinigten Staaten haben uns dabei unterstützt, Akteure aus den Vereinigten Staaten. Ohne diese Unterstützung hätten wir den Schutz der Menschenrechtsaktivisten nicht bereitstellen können, nicht gewährleisten können. Das sind 400 Leute, die da bedroht sind, die ständig geschützt werden müssen. Das sind Elemente der nichtstaatlichen Zusammenarbeit. die Widersprüche, die sich auftun, die einzelnen Linien der bilateralen Zusammenarbeit. Natürlich brauchen wir die offizielle Zusammenarbeit zwischen den Regierungen. Die sollte auch aufrechterhalten werden. Wir müssen nur offen darüber sprechen und so transparent wie möglich ausschließen, dass diese bilateralen Projekte nicht mehr so gegeneinander arbeiten oder an unterschiedlichen Fronten arbeiten wie in der Vergangenheit. Es gibt Fehler, die wir machen. Natürlich, jeder macht Fehler in der Kooperation, die nichtstaatlichen, aber auch die staatlichen Akteure. Deswegen lass uns doch genauer hinschauen. Und ich bin ein bisschen erschrocken, als die Regierung Thema jetzt vielleicht noch Gelder aus den Fonds der Amazonie nutzen kann, dann müsstet ihr einfach das streichen. Also diesen Fonds, den können wir, den wollen wir nicht mehr, wenn die Regierung Thema diese Gelder bekommt. Das sind immense Mittel. Wir wollen als Zivilgesellschaft daran, so schwer das auch immer sein mag, aber da würden jetzt Petrobras, Eletrobras und andere Staatsunternehmen privatisiert. Unser Land wird zum Ausverkauf ausgeschrieben. Und überlegt euch dann nochmal, dass die Norweger und Deutschland jetzt diese Regierung und deren Projekte mit dem Amazonasfonds unterstützen. Das geht nicht. Also Milton Nascimento sagt natürlich, ich möchte das Land und den Frieden sowie die Utopie. Wir brauchen Frieden und dieser Frieden, den wird es dann nicht mehr geben. Diesen Burgfrieden, den werden wir aufkündigen und ich kann ganz klar schon jetzt ankündigen, dass es dann Ärger geben wird, wenn Demir an diese Gelder rankommt, wenn diese Regierung an die offiziellen Gelder rankommt, dann müssen wir das Ganze die ganze Zeit kritisch beobachten und auch richtig Alarm schlagen. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass der Amazonasfonds, wenn Thema da Zugriff erhält, dass wir dann wirklich Krach machen werden. Ich habe eine Sache vergessen, die ich vielleicht noch anfügen kann. Am 19. April wurden in Mato Grosso 9 Menschen ermordet. Die Familien sind schon abgezogen. Viele sind weiter vom Agribusiness abgeknallt worden. Das sind viele Zahlen, die wir einfach im Kopf halten müssen. Da geht es wirklich inzwischen um Leben und Tod und um Modelle, die sich diametral gegenüberstehen.
Julia gesagt hat, für den Fund Amazonia, weil der ist ja eigentlich geplant worden, als sozusagen positive Anreize zu geben für die Zivilgesellschaft, für Gruppen, für Munizipien auch, ne, Waldschutz zu betreiben. Letztes Jahr ist Folgendes passiert. Die Regierung Thema hat die Mittel der Umweltbehörde für Fiskalisation, also für Kontrolle, erheblich beschränkt, sodass eigentlich die Kontrolle von Entwaldung und Rechtsverletzungen und so nicht mehr möglich war. Und dann ist eigentlich gegen seine Philosophie der Fund Amazonia eingesprungen mit ziemlich viel Geld, die Fiskalisation von IBAMA zu gewährleisten. Da sieht man genau diese Ambivalenz. Also natürlich ist es gut, dass die Fiskalisation von IBAMA nicht völlig zusammengebrochen ist. Gleichzeitig öffnet es einen Präzedenzfall für sagen so die Erpressung. Wir kürzen alle. Wir machen das eben nicht mehr zu einer Staatspolitik, sondern sagen, die Gringos, wenn denen der Regenwald so am Herzen liegt, dann sollen die mal zahlen. Und mit solchen Botschaften kommen gerade auch die Gouverneure aus Amazonien ziemlich massiv nach Bonn. Aber okay.
Ja. Genau, also das ist die Frage, aber da sozusagen, das ist genau dieselbe Frage, die die Bundesregierung stellt. Macht dieser Fonds so Sinn? Und was ist natürlich, sind Grenzen der Beeinflussbarkeit natürlich für die Geber gegeben, Gott sei Dank. Also das ist ja schon ein Fonds, der von den Brasilianern gemanagt werden soll. Deutschland und Norwegen haben da auch kein Stimmrecht, ne, in diesem COFA, im Comité de Orientation du Fonds. Comité Orientador do Fundo Amazônia. Aber die Frage wird natürlich gestellt. Also wenn ihr das ganze Geld ausgibt für die Umweltpolitik, die woanders gekürzt wird, dann wird der Fonds nicht mehr attraktiv und dadurch wird er dann garantiert auch nicht mehr weiter Mittel einwerben können international. Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma und für Deutschland und für Norwegen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn du mit den direkt Betroffenen sprichst von IBAMA im Bereich der Entwaldungskontrolle oder vom Fundo Verde, die traditionellen Bevölkerung, die ihre Sozialmittel gekürzt werden, die sagen natürlich, bitte, 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 Fundo Amazonia, springt schnell ein. Also es ist in der Situation, der Haushaltssituation und wirtschaftlichen Situation Brasiliens auch nicht so eine leichte Angelegenheit. Okay. Ich würde ganz gerne nochmal, also FUNAI, das ist für mich tatsächlich das besorgniserregendste und schwierigste Kapitel. Ich bin selbst nicht aus dem Bereich, habe früher auch noch nicht so viel mit FUNAI zu tun gehabt. Ich kriege es jetzt mit in meiner jetzigen Verantwortung. Es liegen zwei Projekte de facto in Vorbereitung bei der FUNAI. Eins ist zur Verbesserung der Governance der nationalen Politik für das Management der Territorien, Benengati, Umwelt und territoriales Management. Ne? Und die besagten 8 Millionen finanzielle Zusammenarbeit, um die Umsetzung dieser Politik zu finanzieren in ein paar Pilot-indigenen Gemeinden. Es ist so, dass im Rahmen dieser Politik Pläne hergestellt werden, Planos de Vida oder Planos de Gestão Ambiental e Territorial. Und die werden dann finanziert mit diesen Mitteln der GFW. Diese Projekte liegen seit 4 Jahren, muss man sagen, in Verhandlung, aber sehr viel Verhandlung findet nicht statt, sondern sie werden ausgeblockt. Zum Teil ist die FUNAI so geschwächt, dass die engagierten Leute in der FUNAI einfach nicht die Kraft haben, sozusagen die Abkommen mit GIZ und KfW voranzutreiben. Und zum Teil werden sie politisch gebremst. Und da gab es verschiedene Interventionen von der deutschen Botschaft beim Justizministerium. Die FUNAI gehört zum Justizministerium, um diese Situation zu ändern. Solange sie nicht geändert wird, hat die GZ natürlich auch keine Fachleute in Brasilien, die antworten kann auf die vielen, vielen, vielen Nachfragen im Bereich Menschenrechte und territorialer und Umweltschutz in indigenen Gebieten. Wir haben keine Anthropologen im Moment vor Ort. Und versuchen erstmal diese Projekte ins Laufen zu bringen. Und dann hoffen wir, dass das besser wird. Wobei, auch da ist die Frage, also ist die FUNAI so wichtig, dass wir sie unterstützen müssen? Gibt es eine alternative Politik? Also könnte man mit den Mitteln außerhalb der FUNAI vielleicht auch was erreichen? Im Moment besteht noch der Konsens, das ist wichtig, FUNAI zu schützen. Und wenn es nur darum ist, irgendwie überhaupt einen Fuß in der Regierung zu haben, zu indigenen Politik, das ist sehr schwierig in Brasilien. Ja. Die ganze Problematik ist ja bekannt und auch der politische Kampf der Indigenen in Bezug auf die Frage des Marco Temporal. Diese ganzen Themen sind bekannt und ich glaube aber in Bezug auf die deutsche Seite zumindest gibt es nur die strategische Frage. Wie geht man damit um? Kann man die Mittel, also jetzt komme ich nochmal auf ein polemisches Thema und da könnte man natürlich Alternativen suchen, ist mit Mato Grosso. Mato Grosso, also erstmal um ein Missverständnis auszuräumen, ich habe jetzt nicht gesagt, wir sollen mit Sojabauern in Mato Grosso arbeiten. Meine Frage war, wie könnte man Kohärenz herstellen in Bezug auf Handelspolitiken der EU? Das war doch die Frage, oder? Und dann habe ich gesagt, da müsste man mit den Sojabauern und Rinderfarmen und so verhandeln, um zu gucken, wie man bei denen Mindeststandards in jeder Hinsicht verhandelt. Wir tun es im Moment nicht und es wäre sehr polemisch, das zu tun, aber das wäre ein Ansatz, ein konsequenter Ansatz, um zu gucken, ob wir mehr Kohärenz reinkriegen, ja, in diese internationalen Fragen. Okay, jetzt aber zurück zu dem, was wir tun. Wir fördern tatsächlich, wir sind gerade in der Verhandlung mit Mato Grosso über ein REM-Vorhaben. Das ist Red for Early Movers, da geht es wieder um ein ergebnisbasiertes System, was an sich schon sehr umstritten ist. Und die Idee ist dort, dass diese Gelder, die sozusagen fließen würden, wenn die Entwaldungsraten zurückgehen in Mato Grosso, was passiert mit diesen Geldern? So, und im Moment sind 4 Komponenten vorgesehen zum zum Nutzen dieser Mittel sind vier Komponenten entstehen. Die eine ist eher so Monitoring-Verwaltung. Die andere ist kleinbäuerliche Landwirtschaft. Die zweite ist tatsächlich Agricultura Patronal. Und die dritte ist Indigene. Also da wäre es, und da ist der Dialog und die Zusammenarbeit mit der FEPOINCI in Mato Grosso, ist sehr, sehr gut. Die indigenen Vertreter und Organisationen, die zugegebenermaßen die organisierte Zivilgesellschaft in Mato Grosso ist nicht sehr stark, aber die Organisation, die es dort gibt, FEPOIN, ist da sehr dran interessiert und hat die Zusammenarbeit, in dem Fall die GIZ, gebeten, mal zu gucken, wie könnten wir ein transparentes, partizipatives System schaffen, mit dem diese Mittel sozusagen auch Indigenen zur Verfügung stehen, die ja die besten Schützer des Amazonas sind, ne? ohne jeden Zweifel. Da wird jetzt gerade sozusagen im Detail verhandelt, mit welchen Safeguards und mit welchen Leitplanken sowas passieren könnte. Jetzt habe ich selber das polemischste Thema angesprochen, aber wenn ihr das nicht macht, dann einer muss ja die heißen Themen anfangen. So, aber das wäre sozusagen eine Sache, also wäre das eine Alternative, also statt institutioneller Förderung von FUNAI, direkt Zusammenarbeit mit den indigenen Organisationen, jetzt sei es im Rahmen von RED oder in einem anderen Rahmen, es geht ja darum, tatsächlich dann sozusagen die Themen zu fördern, die man fördern will. Das ist nämlich Grenzschutz für indigene Territorien. Das ist Hauptproblem, ist, dass der Schutz der territorialen Integrität von schon demarkierten Gebieten ist nicht trivial. Ja, das ist, und da fehlt natürlich die FUNAI an allen Ecken und Enden. Aber auch das kann man vielleicht eventuell anders direkt mit den indigenen Organisationen angehen, das Thema. Warte mal, jetzt aber bevor ich dann die ganzen Schläge wieder...
Ja, nur einmal und ich schlage auch nicht. Es ist nur die Frage von 55, ich bin jetzt ganz schlecht in Mathe, aber rechnet mal aus, 55 Millionen Reais, davon 4% gehen zu den Projekten vielleicht für die Indigene. Und 90, und ich weiß nicht wie viel in die Verwaltung, das ist auch interessant, und dann 9, und der Rest dann für die eben Agronegocio. Das ist die Frage oder das ist die Angst, die unsere langjährigen Partnern seit 1972 fördern wir OPAN und CIMI und so weiter und so fort. Diese Frage haben unsere Partner. Wie viel Prozent gehen wirklich in die indigenen Projekte und wie viel Prozent ins Agronegocio? Da müssen wir drüber reden und hoffentlich dann nächste Woche in Cuiabá.
Du wolltest aber noch weiter was sagen, ne? Sonst können wir auch hier schon mal weggehen und wir hätten noch Zeit für eine Runde. Fritz ist unzufrieden, will schon auf, wird schon zum Mittagessen. Nein, noch nicht, okay. Ne? Wir hätten noch Zeit für eine Runde. Einmal könnten sich hier noch Menschen hinsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, will noch jemand hin? Nein, noch nicht. Okay, dann reite ich den Schluss ein. Und zwar möchte ich noch ein, zwei Anmerkungen machen. Ich bin jetzt, glaube ich, hier als Moderator, aber es ist irgendwie, Moderation ist ja auch nicht immer das einzig Gefragte und manchmal auch überschätzt. Möchte ich noch ein paar kleine Worte sagen und dann Julia bitten, weil sie viel weniger dran war als Anselm, auch nochmal sozusagen das Schlusswort zu übernehmen und vielleicht auch ein paar Anregungen und Vorschläge für uns und Anselm nochmal zu formulieren. Ich möchte mal Folgendes sagen. Anselm ist auf Terra Legal eingegangen. Es ist ein sehr wichtiges Programm. Es geht um die Regulierung einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie die gesamte Landwirtschaftsfläche der EU, der 28 EU-Staaten. Nur, weil man eine Idee von den Dimensionen hat. Was Anselm sagte, ist alles richtig. Natürlich ist es ein legitimes Ansinnen und da arbeitet Terra Legal sehr gut in der Regulierung der Ansprüche von kleinen Besitzern. Nur ist es von Anfang an so gewesen, dass im Gesetzgebungsprozess der ursprüngliche Ansatz, nur Flächen bis 400 Hektar zu regulieren, verändert worden ist auf 1.500 Hektar. Also in der ursprünglichen Konzeption von Terra Legal und damals schon die Zivilgesellschaft, auch zum Beispiel Greenpeace, gesagt hat, jetzt bist du zu spät, Andrea, das ist vorbei. Greenpeace gesagt hat, das wurde das schon als Ledergrillagen bezeichnet. Diese 1500, diese aus 1500 Hektar. Und die Kritik der Zivilgesellschaft ist, dass sagen in einem Topf legitime Ansprüche von Posseres, von Kleinbesitzern und die Grillagen seien zusammengefasst worden. Das ist nicht die Verantwortung der GEZ, das ist ganz klar, das ist eine Verantwortung des gesetzgebenden Prozesses in Brasilien und der Machtverhältnisse. Na, und da muss man sich eben klar machen, unter welchen Machtverhältnissen bestimmte Politiken sich vollziehen, wo immer wieder positive Ansätze sozusagen umgeleitet werden in Ansätze, die den Interessen der Eliten und der Herrschenden und der Großgrundbesitzer und der illegalen Landnahme in Amazonien dienen. Also das ist eigentlich die Erfahrung, die wir gemacht haben, die wir in den Kontakt mit unseren Partnern in Brasilien gemacht haben. Und ich möchte nochmal nur ein Beispiel zur Illustration sagen. Ich war jetzt im deutschen Sommer in Santarém. Da wurde gerade der neue Chef der INCRA ins Amt eingeführt. Ich glaube, die INCRA in Santarém ist mit Marabá die größte INCRA-Behörde in ganz Brasilien. Ihr habt vielleicht alles als gesehen, als das Verfahren war über Thema, die Anklage gegen ihn zugelassen wird und die Abstimmung im Parlament, gab es einen Abgeordneten, der den Namen von Temer auf seine Brust tätowiert hat. Ne? Vladimir Costa aus Pará, der einer kleinen religiösen, ich glaube PR heißt die Partei, angehört. Und der hat durch seine Unterstützung für Temer das Recht erhalten, seinen Bruder zum Chef der INCRA in Santarém zu machen. Solche Sachen muss man, glaube ich, auch wissen und wahrnehmen, um sich eine Vorstellung machen über die Ausmaß der Bandidagen. Mir fehlt jetzt das deutsche Wort, das Ausmaß des Banditentums, was dort tatsächlich teilweise herrscht. Das sich einmal klar zu machen. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Debatte. Das ist überhaupt nicht die Verantwortung von der GEZ, das weiß ich. Es geht nur darum, den Kontext auch nochmal klar zu haben. Jetzt hat sich doch noch etwas leichter Verspätung Andrea gemeldet, aber ich kriege grünes Licht von der Zeit, vom Zeitmanagement, was Uta hier wahrnimmt. Andrea, du kannst auch nochmal hier deine Anliegen darstellen.
Tut mir leid, es hat ein bisschen gebraucht, bis so einiges gesagt ist und bis ich irgendwie den Durchblick hatte. Ich würde jetzt, weiß nicht, ob es möglich ist, wenn wir es geografisch ein bisschen verschieben, den Fokus unserer Debatte. Amazonasgebiet, darüber haben wir lange gesprochen. Ich möchte noch einmal über San Marco sprechen, über diese Katastrophe von Maria. Ich weiß, dass es nicht dein Fachgebiet ist. Vielleicht kannst du aber zumindest Botschaften mitnehmen hinein in die Zusammenarbeit, in die staatliche Zusammenarbeit. Die brasilianische Zivilgesellschaft macht sich unendliche Sorgen wegen der Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung mit brasilianischen Akteuren, die eine Renaturierung oder sagen wir eine Sanierung des Flusses Rio Doce vorantreiben wollen. Der Fluss ist kaputt im Südosten. Das gesamte Wassereinzugsgebiet, das Einzugsgebiet dieses Flusses, das sind Millionen Menschen, die davon betroffen sind und die von und an diesem Fluss leben und die natürlich aus diesem Wasser auch ihr Trinkwasser beziehen. Ganz abgesehen von den Flussanwohnern, den Fischern und den Indigenen, den Quilombolas und anderen Hunderte, die sich dort noch am Lauf des Flusses und in dessen Einzugsgebiet befinden. Also wir wissen noch gar nicht, wie groß die Schäden sind. Die lassen sich noch nicht bemessen. Der Staat ist bis heute, wenn ich das nochmal aufbringe, es tut mir leid, wenn ich es nochmal aufnehmen muss. Ich werde dann noch neue Aspekte betonen. Also wir wissen noch gar nicht, wie viel da eigentlich zerstört wurde. Die Erhebung der Schäden ist noch nicht abgeschlossen. Die Katastrophe selbst geht ja immer weiter. Über die Zeit und sozial sind da auch Spätfolgen zu erwarten. Die betroffene Bevölkerung nimmt heute Medikamente, schwerste Medikamente. Immer mehr Menschen bringen sich um. Die Selbstmordrate steigt, die Leute werden jetzt krank. Es wurde dann eine Stiftung errichtet, die Fundação Renova, die sich um das dortige Vieh kümmert, das Vieh, was von dieser Vergiftung des Flusses betroffen war. Auch diesem Vieh geht es schlecht. Also es wird, ich kann es gar nicht erzählen, was da momentan immer noch in Spätfolgen auftritt. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen, der daran noch besondere Interessen hat, über Details sprechen. Vor einigen Monaten gab es ein Seminar, zwei Seminare sogar, in Rio de Janeiro und in São Paulo. Auf beiden Seminaren, in Rio de Janeiro zumindest, das deutsche Generalkonsulat Rio de Janeiro vertreten und hat unter anderem vier Spezialisten aufgeboten, deutsche Spezialisten, die wissen, wie solche Flüsse zu sanieren sein, nach solchem Schadensereignis, nach so einer Katastrophe. Wir haben dann mit dem gesprochen, das sind Forscher und Spezialisten. Also ich bin seit März hier, mache ein Sabbatjahr und bin dann da mal hingefahren, habe mir meinen Mann an die Hand genommen und habe gesagt, wir besuchen den mal. Und der kennt sich hier in Deutschland natürlich besonders gut aus. Wir sind dann dorthin gefahren und haben uns diesen Spezialisten für Sanierung nach Giftunfällen, wie heißt der denn? Hilf mir gerade, wie der Mann heißt. Also solche Namen kann mein Mann aussprechen, das kann ich nicht. Wir sind zu einer dieser Firmen oder Institutionen gefahren und ich mache mir doch große Sorgen, dass die deutsche Regierung da einen Fehler begeht. Diese Spezialisten sind da irgendwie Spezialisten für den Wasserwirtschaftsverband Ruhr. Das sind Leute, die irgendwelche Vorschläge dann unterbreiten, wie man aus diesem Wasserzweckverband Ruhr dann die Umweltdienstleistungen zur Sanierung des Hiodossi. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sind da hingefahren, ein bisschen Ökotourismus gemacht, so ein bisschen rumgebraust, haben sich das mal angeguckt, wollen ein bisschen den Landschaftspark Ruhr oder sowas errichten bei uns. Jedenfalls scheint mir das so. Das sind einfach unterschiedlichste Lebenswelten. Also was da passiert ist, ist ein Genozid. Und jetzt kommt da einer, also die indigenen Völker, die sind untergegangen, die sind vergiftet, die sind weg. Selbst die von der San Marco gegründete Stiftung muss die Leute entschädigen. Wir sind dabei, jetzt auch nochmal die Entschädigung vor der Justiz geltend zu machen. Der Heuvatu, Heuvatu gilt für die Indigenen als Vater und Mutter, deswegen werden sie sogar für den Verlust ihrer Ahnen, ihrer Vorfahren zu entschädigen sein. Na, wie dem auch sei, da kommt jemand von der Ruhr aus Essen und sagt, wie man das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie wird sich die Staatsanwaltschaft dann dazu verhalten bei uns in Brasilien, die immer noch Schäden aufnimmt. Und gesellschaftliche, soziale und Umweltschäden, das sind zwei Schadenslinien, die sie da definiert haben. Die Fundação Getúlio Vargas, eine Stiftung in Brasilien, die überhaupt keine Erfahrung mit solchen Geschichten hat, die soll sich mit den gesellschaftlichen Schäden, sozioökologischen Schäden befassen. Die haben einfach keine Ahnung davon. Stellt euch das mal vor, der Vorsitzende hat bei diesem Seminar mit den Deutschen, mit den Vertretern des deutschen Generalkonsulats, hat der Vorsitzende der Leiter des Instituts, Getúlio Vargas, gesagt, dass Partizipation nun doch etwas sehr schwierig sei. Also Teilhabe und Beteiligung der Bevölkerung ist doch relativ schwierig bei solchen Geschichten. Das bedrohe die Governance. Die Regierbarkeit sei gefährdet, wenn man jetzt hier noch die Leute befragt. Auf der anderen Seite holt man da Leute aus von der Ruhr in Brasilien einen Fluss. Also das ist ja wirklich eine Karikatur. Das ist doch ein Zerrbild, was da passiert. Das macht mir einfach Sorgen. Da werden die wahrscheinlich dann so einen Landschaftspark Ruhr draus machen. Und man hat angefangen, in Bahalonga beispielsweise Gras zu säen und Bäume zu pflanzen. Also ganz goldige Geschichten. Darum geht es nicht. Meine Lieben, darum geht es hier wirklich nicht. Es geht hier wirklich um ein extrem gefährliches Schadenereignis. Wie wird also die bilaterale Zusammenarbeit? Es gibt ja das Generalkonsulat in Rio, ist da irgendwie involviert. Wie kann man die mal an den Tisch holen? Und Freunde, was ihr da macht, das... Diese Katastrophe, diese Umweltkatastrophe wird jetzt zu einem Geschäftsmodell für irgendwelche Umweltberater aus dem Ruhrtal. Das kann doch nicht sein. Also schließlich gibt es natürlich auch noch die Außenhandelskammer in Rio. Wir wollen jetzt, dass das Ganze nicht hier noch zu einem Geschäftsmodell wird und dass dann irgendwelche Deutschen, die eigentlich davon keine Ahnung haben, gewinnbringend ihre Dienstleistungen verkaufen. Das wollen wir nicht. Das ist doch peinlich, was er da macht. Das müssen wir ablehnen. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Okay, Andrea. Vielen Dank. Ich glaube, das waren klare Worte. Ich weiß nicht, ob du das sozusagen einfach aufgreifen willst, nochmal
beim Mittagessen oder so.
Als auch Anregung in deine Kreise, mit denen du sprichst oder so, ne? Weil ich weiß nicht, ob du direkt angesprochen, was du dazu sagen kannst oder willst jetzt hier. Das musst du auch nicht.
Vielen Dank. Die KfW, GIZ, BMZ, BMUB haben nichts mit dieser Initiative zu tun und deswegen würde ich gerne, wenn ich das kommentiere, nur beim Bierchen gleich beim Mittagessen machen.
Okay, jetzt kommen wir zum Schluss dieses Teils. Bevor ich zu Julia komme, möchte ich noch zwei Sachen loswerden im Kontext. Wir hatten ja im Vorfeld der deutsch-brasilianischen Regierungsverhandlungen auch, gab es ein Treffen, was das BMZ einberufen hat, deutschen NGOs zu hören. Cobra war eingeladen, ne? Wir waren da, ich war da, Jan war da, ne? Uta, warst du auch da? Du warst auch da, ne? Wir haben also eine größere Gruppe da, aber Miseria, Brot für die Welt war da, Greenpeace war da. Ich möchte nur noch an zwei Sachen erinnern, auch das, weil das sozusagen Botschaften, jetzt du bist die Form, an die wir diese Botschaft richten können. Eigentlich sollte ja jemand vom BMZ da sein. Da war es auch nicht so ursprünglich so geplant, dass es sich auf Amazonien so zuspitzt, aber weil das natürlich die Veränderungen der Teilnahme und Anselm zu speziell zu Amazonien arbeitet, ist jetzt also Amazonas-Kontext bekommen. Aber damals gab es zwei klare Botschaften aus diesem Treffen der deutschen NGOs mit dem BMZ. Das war nicht speziell die GEZ. Das erste war, in einer solchen Situation wie Regierung Thema, und wir sind nicht sicher, dass nach den nächsten Wahlen oder nach dem nächsten Jahr die Situation entscheidend besser wird. Das muss man auch sehen. Also das, da haben wir keine Sicherheit. In einer solchen Situation die Stärkung der Kooperation mit der Zivilgesellschaft unglaublich wichtig ist, und wir wissen ja auch, dass ein Teil der Gelder, die Hilfswerke, aber auch ONGs, deutsche Gruppen wie ASW oder so, auch öffentliche Gelder sind, also diese öffentlichen Gelder für die Kooperation mit der Zivilgesellschaft, dass die gestärkt werden sollen. Das war die eine Anregung. Das zweite war, und da komme ich jetzt mal zu unserer aktuellen Situation. Wir wissen alle, dass parallel zu unserem runden Tisch hier, nicht ganz so wichtig wie der runde Tisch, aber immerhin auch sehr wichtig, die Klimaverhandlungen in Bonn stattfinden, mit 25.000 Menschen aus aller Welt. Und wieder ist RED ein großes Thema. Es wurde schon mal angesprochen. Es gibt wieder eine große Movimentation, eine große Bewegung aus Brasilien, angeführt von den Gouverneuren Brasiliens, RED zu öffnen für Offsets. Das heißt, die Waldkredite, die erzielt werden durch die Reduzierung von Entwaldung, in einen Offset-Mechanismus einzubinden, wo dann andere Akteure aus dem Norden oder der Flugverkehr diese Kredite nutzen kann, um eigentlich seine Verschmutzung weiterzuführen. Wir hatten hier, wir haben Cobra sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt, habe dazu publiziert. Fast alle, auch größere Organisationen hier, die hier sind, Brot für die Welt, Miserior, haben dazu Stellung bezogen. Auf diesem Treffen der NGOs gab es ein eindeutiges Votum von Greenpeace, bloß keine Öffnung für RED mit Offsets. Eine ganz klare Botschaft. Und deshalb bin ich persönlich und wir, ich war in Bonn in dieser Woche mit brasilianischen NGOs in der Gruppe von Carta de Belém gesprochen und Greenpeace, sehr beunruhigt über das, was gerade in Bonn passiert. Eine massive Mobilisierung der Gouverneure Brasiliens, der Gouverneure aller Amazonas-Bundesstaaten, unterstützt vom Umweltministerium, das darauf dringt, die Position Brasiliens zu ändern. Wer Portugiesisch kann das alles nochmal nachlesen. Diese Intercept, die eine ausgezeichnete Intercept Brasil, eine ausgezeichnete Serie haben über die Verhandlungen in Bonn unter diesem Aspekt. Ne? Es gab auch jetzt in der Folie São Paulo dazu einen Artikel, der das nochmal ganz klar darstellt. Die Gouverneure haben sich schon in der letzten COP dazu geäußert mit der Charta von Marrakesch und haben die Öffnung des Red-Mechanismus für Offsets gefordert, leider eben auch die Parceiros, also die Partner der GEZ, die Bundesregierung in Acre und Mato Grosso. Acre ein ganz großer Fürsprecher dieser Teil. Und da würde ich nochmal sagen, dass wir das klare Votum gehört wird von diesen Kontext hier, ne, was wir schon in Bonn auch gesagt haben, auch mit Unterstützung von wichtigen deutschen Organisationen. Es gibt einen absoluten Konsens in Deutschland, dass wir kein Red mit Offsets wollen. Und wir erwarten von der deutschen Bundesregierung, dass sie da nicht nachgibt und dieser Position, die bisher auch die offizielle ist, festhält und sich nicht irgendwelchen anderen Forderungen öffnet. Das wollte ich noch mal kurz loswerden als kleine Botschaft, ne, aufgreifen dessen, was schon passiert ist in Bonn. Und jetzt noch mal Julia die Gelegenheit geben, ein kleines Schlusswort zu machen oder noch mal ihre Vorstellungen und Wünsche darzulegen.
Então, pensando nas perspectivas.
Ja, wenn ich an die Perspektiven denke, werde ich zunächst erst sagen, ja, ein sehr negativer Spruch, den wir auch in Brasilien oftmals sagen, und zwar, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch noch schlechter werden könnte, und es wird schlechter werden. Gestern habe ich mit Felipe gesprochen, ich habe gesagt, wie instabil wir alles empfinden, vor allem bis 2018. Und er sagte, weshalb sagt ihr, dass es vielleicht gar keine Wahlen geben wird? Ja, weil wir nicht wissen, was passieren kann. Es hängt alles mit diesem Kongress zusammen, der konservativ ist, faschistisch. Es hängt vom Thema ab. Er kann sagen, dass er sich an die Wahlperioden hält oder auch nicht. Wir können da nichts tun. Wenn wir eine Konjunkturanalyse machen und sagen, welche sind die Perspektiven für 2018, dann sind die Ergebnisse so, dass man gar nicht dran glauben kann. Also es ist ein sehr, sehr instabiles Szenario. Die binationale Kooperation, die Finanzierung mit einschließt, ist eben auch sehr instabil. Wir wissen noch nicht einmal, ob die FUNAI erhalten bleibt. Die Regierung möchte am liebsten mit solchen Organen Schluss machen. Wollen wir nun eine Kooperationspolitik mit diesen Organen, ja oder nein? Wir hier debattieren über Zusammenarbeit und wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen sollen. Also, das, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir auf nationaler Ebene in Brasilien ein instabiles Szenario vorfinden. In São Bernardo do Campo hat sich Caetano Veloso zur Verfügung gestellt, eine Musikshow zu machen. Und eine Richterin hat befunden, dass das nicht der Fall sein dürfe, weil es eben alles sehr unsicher sei. Also wir wissen nicht, was am Montag, am Dienstag passiert. Es erfolgt alles sehr, sehr schnell, also in Lichtgeschwindigkeit, wie ich bereits schon mal gesagt habe. Also wenn die deutsche Regierung diese Instabilität berücksichtigt und sagt, ja, wir führen diesen Dialog fort und die Zusammenarbeit und so weiter, dann würde ich sagen, Vorsicht, große Vorsicht ist geboten. Denn diese Kooperation, direkt zusammenzuarbeiten mit Bundesstaaten in Brasilien, Acre zum Beispiel und so, obwohl dort eine linke Regierung an der Macht ist. Aber das Problem ist nicht das. Das Problem ist das, was in dem Abkommen steht, das, was in der Politik vorherrscht. Denn selbst wenn man lokale Zusammenarbeit vereinbart, muss man diese Instabilität berücksichtigen. Und ich würde auch vorschlagen, dass es sehr wichtig ist, den Status quo der brasilianischen Demokratie zu berücksichtigen und die Menschenrechte. Also ich habe hier einen Bericht über die Menschenrechte in Brasilien, auch wenn Sie vielleicht nicht gerne Papier mit sich herumschleppen möchten. Aber wir können so über diese Politiken nachdenken. Oder aber, dass zum Beispiel einige interessiert sind, direkt an das FUNAI-Geld heranzukommen für andere Politiken. Ja, also ich würde empfehlen, dass man vorsichtig sein soll, denn dieses Szenario wird sich nicht verbessern. Innerhalb dieser Dichotomie, wie den Dialog zwischen Agrobusiness, Anreize zur Sojabohnenanpflanzung und Schutz der indigenen Territorien. Wie soll man das vereinbaren? Das geht nicht. Ach, die holländische Regierung wollte uns glauben machen, dass es gerechte Soja geben könne. Das gibt es nicht, diese Möglichkeit. Was wir gesagt haben in unserem Seminar in Salvador mit den Holländern, Deutschen, Norwegern. Und gesagt, ja, aber ihr müsst eben die Politik der Regierung beaufsichtigen. Und da habe ich gesagt, ja, und ihr müsst weniger Papier konsumieren. Das würde bedeuten, dass das Anpflanzen von Eukalyptus in Espírito Santo, das direkt die Indigenen benachteiligt, kleiner werde. Also man kann nicht etwas Gutes tun auf der einen Seite, damit man leichter atmen kann, und auf der anderen Seite vergessen, welche Probleme dadurch entstehen. Also Umweltschutz, aber zu welchem Preis? Anpflanzen von Eukalyptus, Zerstörung der Territorien der Quilombolas. Das wollen wir nicht. Wir haben das den Holländern gesagt. Und ich sage es auch hier. Er hat den Organisationen der Zivilgesellschaft gesagt, ihr müsst mit fairer Soja zusammenarbeiten. Also, gib mir 5 Minuten, um durchzuatmen. Aber ich werde ein Beispiel sagen. Organischer Reis, so also Bio-Reis, der von den MST produziert wird. Hier gibt es keine Probleme für die Familien, man muss nicht vertrieben werden und so weiter. Also es ist wirklich ein Vorschlag. Lassen wir uns diese Dichotomie anerkennen. Ja, sie existiert. Wollen wir mit ihr arbeiten? Wollen wir die Zivilgesellschaft Brasiliens mit einbinden, um diese Aufsicht auszuüben, damit die negativen Auswirkungen in unserem Land kleiner werden? Zum Schluss. Tut mir leid, wenn ich die Zeit überzogen habe, aber es ist ein Brief angekommen von den Kollegen in Pau d'Arco. Sie bitten um Unterstützung und Solidarität für 300 Familien, die umgesiedelt werden sollen. 180 Kinder gehören dazu. Und diese Umsiedlung soll in oder Vertreibung soll in Marabá, in Pará, geschehen, nicht weil sie Blumen anpflanzen möchten, sondern Mais, Eukalyptus oder Soja. Dieser Brief ist hier. damit die Organisationen und Personen, die hier sind, sagen, ob sie solidarisch sein möchten oder nicht. Und wir möchten diesen Brief an Amarildo José Masucci vom Landgericht Marabá weiterleiten, der eben diese Vertreibung, diese Umsiedlung genehmigt hat. Es gab ja auch einige Morde, wobei die Polizisten, die Militärpolizisten des Bundesstaates Pará 10 Menschen ermordet haben und sie in einem Haufen aufgeschichtet haben. Es wäre auch wichtig, wenn wir als Organisationen, die hier zugegen sind, diesen Familien, die dort bedroht sind von Vertreibung und Umsiedlung, unsere Solidarität aussprechen. Und nochmals herzlichen Dank für alle, die uns eingeladen haben, hier zugegen zu sein und beim Rundentisch teilzunehmen.